Ist dein Lieblingslied auch Don't Dream It's Over?
Kenn ich
das
nicht.
War gar nicht Don't Dream It's Over. Welches war es denn?
Ich habe, glaube ich, kein Lieblingslied. Vielleicht ist es Nessun Dorma.
Aber von Pavarotti gesungen, ne?
Ach, ich finde, es gibt da klassische Interpretationen von spanischen Sängern, die mir besser gefallen als die von Pavarotti.
Ja, Mann, dass du keine Ahnung hast. Heute sind wir traurig.
Das war jetzt schon ein guter, sehr intimer Einblick darin, worüber wir uns vor der Aufnahme unterhalten. Jetzt habe ich den Satz zu Ende gekriegt.
Gut, dann bist du jetzt warm gelaufen.
Naja, noch nicht ganz. Mir ist nämlich ganz schön kalt. Du hast ja sogar heute eine Mütze auf.
Ja, wir haben uns abgesprochen, beide setzen eine Mütze auf und Jesper so, ich kann keine Mütze aufsetzen mit den Kopfhörern und jetzt sitze ich hier mit der Mütze.
Ich habe Kopfhörer auch, das sind ja im Prinzip auch Mützen.
Das stimmt.
Trage ich oft in der Stadt. Und da werde ich oft angesprochen, Mensch, was für ein flottes Mode-Gadget haben Sie da auf? Ja, sage ich, das ist was ganz Neues aus Milano.
Aha, schon wieder Italien.
Ja.
Gut.
Warum treffen wir uns überhaupt?
Jesper, um mal ein bisschen zu quatschen über Italien und Mode.
Podcast. Wir sprechen.
Wie ja mal jemand geschrieben hat in unseren TikTok-Kommentaren, das ist der Beweis, dass nicht jeder einen Podcast braucht.
Ja, das ist ja schon lange her. Inzwischen wissen wir ja beide, dass es stimmt.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Breaking Bad Badly.
Staffel 4, Folge 8.
Und worum geht's? Um Breaking Bad. Ja, wir sind schon recht weit gekommen. Ich habe mich auf diese Folge gefreut, weil 8 ist immer eine schöne Zahl.
Finde ich auch, mag ich auch gern.
Ist es überhaupt die 8. Folge? Ja, ne?
Ja. Ja.
Ich komme manchmal ganz durcheinander mit dem Schnitt und dann nehmen wir was Neues auf und dann weiß ich gar nicht mehr, wo waren wir eigentlich.
Aber du hast viel zu tun.
Ich bin ein unglaublich beschäftigter Mann. Mhm. Und der Titel dieser Folge hat mich besonders gefreut. Hermanos.
Gut gesagt.
Kriegst du momentan auch mal so TikToks oder Reels, wo jemand so Spanischlehrer auf die Schippe nimmt?
Ja.
Barcelona. Barcelona.
Meine Chefs sind in Spanien aufgewachsen. Und jetzt.
Cerveza.
Wir hatten jetzt solche Situationen, haben irgendwie über Barcelona gesprochen. Und da hat der eine irgendwie einen ganzen Satz gesagt, ganz normal. Und dann. Barcelona und bla 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 weitergesprochen und es war auch eine ganz andere Stimmung. Und dann, ja, und wir sind ja in Valencia aufgewachsen. Valencia. So richtig, muss man später sehr doll drüber lustig machen.
Das ist auch ein bisschen fies.
Aber es ist so, es passt so zu diesem, wie das immer nachgemacht wird. Sind die wirklich?
Aber es ist lustig, weil die Spanischlehrer werden oft nachgeäfft mit so geschwärzten Haaren, sagt man so, schwarz gefärbt.
Geschwärzt haben.
Und so einer großen Brille mit dicken Rändern. Und
genauso sah meine aus.
Meine nämlich auch.
Ja?
Ja. Aber wir sind ja hier, um über die Hermanos in Breaking Bad zu reden, nämlich die Poyos Hermanos, auf die sich der Titel
bezieht. Und einer von denen hatte diese Folge auch schwarz gefärbte Haare.
Und einer von denen hatte eine schwarze Lederjacke an.
Mhm. So wie Walt einst.
Ja, aber Walt trug sie besser.
Ja, finde ich auch.
Also der Titel Hermanos. Um jetzt den letzten nochmal mitzunehmen, es ist Spanisch und heißt Brüder.
Richtig. Und für die deutsche Übersetzung wurde es auch, oder für die deutschen Folge wurde es dann auch wirklich Brüder genannt, weil die Deutschen, das hätten sie sich wirklich nicht. Also Hermanos, was? Hermanos? Geht es um Hermann? Nee, um Brüder.
Die Folge beginnt mit jener Szene der 8. Folge der 3. Staffel, als Walter sich im Foyer des Krankenhauses mit Gustavo unterhält. Also wir erinnern uns, die beiden Glatzen wurden von Hank umgefahren.
Nett gesagt, ja.
Dann kommt Gustavo auch ins Krankenhaus, um lecker Chicken zu bringen. Mhm. Und die beiden treffen sich im Foyer für einen kleinen Plausch. Wir sehen dann, was Gustavo als nächstes tat. Er besuchte Dio im Altenheim und erklärte ihm, was passiert war. Zitat: Das kommt heraus, wenn man Blut mit Blut, Sangre, con Sangre. Recht. Sagt er ihm.
Heißt Blut Sangre?
Er sagt zweimal Sangre. Ich google es jetzt nicht.
Okay.
Vielleicht ist es doch falsch.
Wir vertrauen dir einfach, Jesper.
Wir sehen dann, du googelst. Luisa sagt, wir vertrauen dir einfach und dann fängt
heißt
sie jetzt
Sangre.
Ab, rumzutippen. Ist richtig?
Ja.
Sag mal.
Hab nur eine E-Mail beantwortet.
Sangria ist doch rot, oder? Ist das nicht so ein blutorangen Getränk?
Mhm.
Leckeres Fruchtgetränk?
Dann trinken die da Blut. Wie wir, wenn wir in die Kirche gehen.
Was für Kirchen gehst du?
Du verspeist den Leib Christi und trinkst sein Blut. Die Oblate ist sein Leib und das Blut ist und der Wein ist sein Blut.
Habe ich nichts mit am Hut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das klingt nach irgendeiner Serie auf HBO Max.
Das ist Katholizismus.
Gut. Also, Blut mit Blutrecht, sagt er. Wir sehen dann eine unscharfe Einstellung von Wasser, in das sich eine sangreartige Substanz mischt.
Das werden wir nie mehr vergessen.
Ich habe nochmal mir die Staffel 3, Folge 8 angeguckt, um nachzuschauen, ob irgendwas hinzugefügt wurde. Aber es ist tatsächlich genau die gleiche Szene am Anfang. Das Gespräch zwischen Walder und Gus.
Low budget, sag ich dazu.
Ja, man hat ein bisschen Zeit rausgeholt. Nein, mir hat's gut gefallen.
Ja, vor allem 8 und 8. Das ist ja wie ein umarmender Reim.
Und wir haben ja jetzt, also rein aus dieser Szene kann man sich jetzt nicht besonders viel rausziehen, aus dem Gespräch zwischen Gus und Theo.
Kannst du ihn Hector nennen?
Ja, mache ich auch tatsächlich.
Weil ich finde, in dieser Folge ist er wirklich...
Ich habe dir das Skript geschrieben und dann habe ich immer gedacht, ich werde ihn jetzt Hector nennen.
Ja, weil er wirklich ein ekelhaftes Schwein ist.
Weil er später noch in einen...
Ja. Warum, werden wir nachher noch besprechen, aber er ist ein ekelhafter Typ.
Gut. Soll ich nochmal in die Kamera sagen?
Theo, beziehungsweise Hector, ist ein ekelhafter Typ.
Ihr habt es zuerst gehört. Dann lass uns mal über Walter reden. Walter sitzt bei einer Routineuntersuchung in einem Wartezimmer gemeinsam mit einem anderen Patienten. Von seiner Einstellung, der Mensch lenkt und Gott denkt, hält Walter wenig.
Was?
Denn
der Mensch denkt und Gott lenkt. Was soll Gott denn denken?
Nee, es ist andersrum, ne?
Ja.
Habe ich es vertauscht?
Ja, der Mensch denkt, während Gott lenkt.
Nein, genau. Also der Patient sitzt da und beschwert sich, dass er Krebs hat und Walter hat schon mal so gar keine Lust auf dieses Gespräch. Jetzt wird dann auch angerufen, kurz, geht ja, dann ins Telefon. Und genau, dann sagt ihm der Chief halt, ja, dass er Krebs hat und er hat auch gerade eine Firma gegründet. Und ach, aber es ist ja so, wie man oft sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Mhm. Und davon hält Walter besonders wenig. Er sagt ihm, es sei wichtig, die Kontrolle über sein Leben zu behalten.
Solange es geht.
Ja, ja.
Ja, und er sagt auch, jedem Leben wohnt ja ein Todesurteil inne.
Stimmt.
Und das fand ich schön gesagt. Weil irgendwie ist das doch beruhigend.
Ja, oder? Das kommt drauf an, wie man damit umgeht. Ich finde das auch einen netten Gedanken, weil es nimmt so ein bisschen den Druck.
Ja.
Man stirbt so oder so.
Ja.
Aber klar, viele haben jetzt auch nicht so Lust darauf. Und denken sich auch, sterben.
Obwohl doch die meisten Religionen denken, danach kommt man ins Paradies. Warum hat der Mensch so viel Angst vorm Tod? Um hier mal eine Grundsatzfrage zu stellen, Jesper.
Ja, ich glaube, die Angst vor dem Tod war vor dem Paradies da. Du hast ja gerade über die Kirche geredet.
Ja, ja.
Ich finde aber Walters Einstellung grundsätzlich in der Szene auch sehr gut.
Ja.
Aber er predigt sie nicht besonders taktvoll, würde ich mal sagen.
Nee, überhaupt nicht.
Also wenn man empathisch ist, dann könnte man sagen, ach Mensch, es ist ja schade, dass Sie auch Krebs haben. Ich habe auch Krebs. Aber lassen Sie sich sagen, man sagte mir, es sei ein Todesurteil und ich lebe immer noch und mir geht es eigentlich ganz gut. Und für mich ist es hier eine Routineuntersuchung. Aber gut, so ist unser Walter nicht.
So sehr nicht.
Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er auch, ich weiß nicht, also ich möchte im Wartezimmer auch nicht angequatscht werden von...
Ich auch nicht.
Irgendwelchen Leuten. Ich wurde gestern im Fitnessstudio angequatscht von so einem Typen. Hatte ein HSV-Trikot an. Mhm. Hat er mich gefragt, wie lange ich noch mache. Und hat er gesagt, schönes Trikot. Aber ist ja schön, dass der Königsdörfer gestern mal wieder getroffen hat, nicht? Aber der Downsu, kannst du vergessen, warum hat die den denn gekauft? Und dann ging das fast 10 Minuten so. Und ich habe gedacht, hallo.
Das ist ja ein Albtraum.
Ich gucke Fußball gar nicht. Mir hat ein sehr nettes Brautpaar hat mir das Trikot zugeschickt. Und ich höre das manchmal im Radio Fußball. Ich habe jetzt nicht so viel damit am Hut. Und dann hat er mich vollgequatscht da. Und das möchte ich weder im Fitnessstudio noch beim Arzt.
Jetzt traue ich mich nie wieder, mein FC Barcelona T-Shirt anzuziehen.
Hast du eins?
Ja.
Barcelona.
Schon wieder spielen die hier eine Rolle. Ja, weil ich ja da war. Und ja, weiß ich nicht.
Du warst sogar im Stadion, ne?
Ich war im Stadion. Im El Estadio. Das war jetzt nicht
Camp Nou?
Ja, Camp Nou.
Nou?
War ich. Bevor es abgerissen wurde. Das wird ja gerade neu gemacht. Ja, deswegen habe ich davon ein Trikot. Und das hatte ich auch schon zweimal im Fitnessstudio an. Ist mir aber eigentlich zu warm. Aber Jesper, das geht ja nicht. Dann werde ich angesprochen und ich dann so, ja, also den Lewandowski, den habe ich ja auch schon mal gesehen.
Ja, ist gut.
Gut, ne?
Guter Smalltalk, aber nee, ist irgendwie unangenehm.
Nein, das ist von Walter war es natürlich nicht besonders taktvoll. Und ich glaube, es war auch wieder was, wo er auch ein bisschen unsympathisch rüberkommen sollte. Aber ich fand das ehrlich gesagt von dem anderen auch nicht besonders taktvoll. Einen Fremden da so mit seiner Todesangst zu belästigen, ja fast schon, der ja gerade in der gleichen Situation ist, so, mach ihm doch auch nicht noch mehr Angst, so. Ist doch blöd.
Ja.
Ist das das Gerät, was so laut ist? Und Walter hat es gut erklärt.
Genau so ging das los. Ne? Er wusste nicht, mit welchem Gerät er jetzt untersucht wird.
Ja.
Ja, und schön fand ich auch, dann gab es einen Shot von hinten, wo wir nochmal schön, jetzt hätte ich was Robert gesagt, Walters Hinterkopf sehen. Und im Hintergrund ein Bild, auf dem so Gänse fliegen und darunter steht Stick Together. Mhm. Also so ein Aufruf an die Patienten, sich an den Händchen zusammen zu fassen, ja, und über ihre Krankheiten zu reden. So, ja, hat es zumindest der Mann aufgefasst.
Ja.
Und würdest du sagen, dass Walter hier dem Ratschlag folgt?
Ja, irgendwie schon. Also er macht es natürlich, wie du schon sagst, auf eine irgendwie recht gefühlskalte Art und Weise. Aber eigentlich gibt er dem Mann doch Hoffnung und sagt, jetzt schließ nicht jetzt schon mit deinem Leben ab. Du bist ja noch nicht tot.
Ja, ich glaube, für Walter war das tatsächlich die sinnvollste Herangehensweise.
Ja.
Zusammenzuhalten.
Ja.
Und es passt zu seiner sehr sachlichen Art.
Das stimmt. Und es hätte dem Mann ja nicht geholfen, wenn Walter jetzt gesagt hätte, ja, ich finde es auch schrecklich. Ich fühle mich auch schon so gut wie tot und genieße mein Leben seitdem auch nicht mehr, weil ich jeden Tag nur noch Angst habe. Wieso hätte es ihm dann besser gehen sollen? Also dem anderen Mann. So war doch eigentlich besser. Vielleicht hat er ihn wirklich zum Umdenken bewegt.
Aber der Ton macht die Musik.
Das stimmt. Und es war nicht nett, dass Walter, während der Mann ihm was erzählt hat, sich weggelehnt hat und Jesse angerufen hat.
Nee, also der wird jetzt nicht nach Hause zu seiner Familie fahren und sagen, Mensch, ganz, ich habe da einen Mann, ganz netten Mann im, ja, im Wartezimmer kennengelernt. Und der hat auch Krebs.
Der hat auch Krebs. Das war schon erstaunlich im Wartezimmer von einem Krebsarzt.
Onkologe. Aber diese, also ich war jetzt noch nie im Krankenhaus in so einer Untersuchungssituation, also in so einer Untersuchungssituation mit diesen Kitteln. Aber das ist irgendwie, dass die da mit diesen Kitteln im Wartezimmer sitzen.
Ist nichts, ist in Deutschland auf jeden Fall, oder in meiner verboten. Erfahrung nach, verboten. Nicht so. Also die sagen dir, bevor du ins MRT gehst zumindest, du solltest nichts Metallisches tragen. Wäre ja auch schlecht jetzt so.
Also erstmal die Waffen ablegen.
Genau. Und das sollst du alles ausziehen, bist du in so einem Zwischenraum, in so einer Schleuse, ganz eng. Das ist auch wirklich schon ganz, stimmt dich schon mal ein auf das, was dann danach kommt. Da ziehst du dich dann um. Aber du hast einfach deine normalen Sachen an, hast nur jetzt zum Beispiel den BH nicht mehr an, falls da Metallbügel drin sind und kein Schmuck mehr drin. Und dann bist du sonst aber in deiner Alltagskleidung und dann gehst du da rein. Und das ist es. Und auch beim Frauenarzt haben die ja in Amerika immer so einen Kittel über und so.
Aber vielleicht auch nur in den Serien.
Nein,
das war schon mal jemand von euch in Amerika beim Frauenarzt?
Ich habe neulich einen TikTok gesehen von einer, die in Amerika ein Kind gekriegt hat und im Krankenhaus war. Und die hatte genau so einen Kittel an, wie in den Serien.
Jesper und Ulisa. Yes, das ist. Wenn ich den Podcast schneide, denke ich immer, es klingt manchmal, als würde ich sagen Lisa, aber jetzt Ulisa, ja, ist auch
Olivia.
Neu. Jesper und Luisa erzählen TikToks nach. Staffel 4, Folge 8. Ja, gut.
Staffel 4 von TikTok.
Aber es war auf jeden Fall eine gute Szene.
Fand ich auch. Weil sie wirklich so, Walter war nicht unsympathisch. Ich fand's nicht.
Nee, ich fand's auch nicht unbedingt.
Ich glaube, wir beide sind aber auch unsympathische Leute im Wartezimmer.
Ja, glaube ich auch. Es ist auch ein bisschen speziell, dass man sagt, bitte sprich mich nicht im Gym an, sprich mich am besten gar nicht an.
Im Gym meinetwegen schon, aber nicht auf Fußball.
Also wenn ihr Ulisa mal am Bahnhof erkennt, sprecht sie bitte nicht an. Wobei, sie wird nicht am Bahnhof stehen.
Nee.
Okay, unter dem Vorwand, ihn zu einer Mineralienmesse zu fahren, holt Walter Hank ab. Es stellt sich heraus, dass Hank gar nicht zu der Messe fahren will, sondern möchte, dass Walter für ihn einen Peilsender an Gustavos Auto vor Los Pollos Hermanos anbringt. Dann kreuzt Mike in seinem Auto auf, fährt so daneben.
Liest die Zeitung,
guckt Walter manchmal so prüfend über seine Brille an. Das fand ich. Also,
aber
Mike,
sympathisch.
Ja, ja, ich glaube, Mike macht sich ein bisschen lustig über Walter. Also er findet die Situation, glaube ich, ganz amüsant. Ich glaube, dass er sie einschätzen kann.
Mhm.
Und er weiß, gut, man sieht es Walter auch an, aber er weiß, wie unwohl sich Walter damit fühlt. Und Mike ist so, ich gucke mir das hier mal an. So, das hatte ich auch noch nicht.
Ja, ja, stimmt.
Hatte ich wirklich auch noch nicht.
Ja.
Bevor Walter den Peilsender anbringt, geht er in den Laden und teilt Gas mit, dass er es noch nicht getan habe. Und dann sagt Gas, tun Sie es.
Ja, ganz freundlich auch. Na gut, er war natürlich auch In seiner Alias-Rolle.
Ja, aber am Anfang schiebt er die Mitarbeiterin ganz schön flott da weg vom Tresen. Nee, ne?
Er tippt sie zweimal so an und dann war ihr klar, okay, ich muss weg.
Tschüss. Ich habe das so in Erinnerung, dass er sie so wegschubst.
Richtig weggetackelt.
Ja, aber da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, dass ich mich sowieso frage, ob die Mitarbeitenden von Gus nicht irgendwie was ahnen, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich finde sowas, also Walter war da ja schon öfter, der ist ja öfter schon mal aufgetaucht und dann war es irgendwie immer weird. Und jetzt kommt dieser komische Mann schon wieder und jetzt schickt mich der Chef hier weg vom Tresen. Also ich.
Da würde ich denken, mein Chef ist richtig professionell, der nimmt mir diesen sehr merkwürdigen Mann ab, dass ich mich nicht damit rumplagen muss.
Kann natürlich auch sein.
Ja, aber ich hätte dann wiederum auch gedacht, was tippt der mich an der Schulter an? Fass mich nicht an.
Und sprich mich nicht an.
Sprich mich nicht an. So weggedrückt zu werden, macht mir sowieso dann auch sauer. Ist ja keine Art.
Nee, es mag ich auch nicht. Nee. Es sei denn, man wird irgendwie gerettet vom Bus oder so.
Weggezogen werden ist wiederum sehr nett, aber weggeschubst nicht.
Ich finde es irgendwie toll, dass Hank dann nochmal Walter sagt, ach und das, wie du das gesagt hast und das war ja nicht der Chef da, sondern ein Handlanger, der ist kein Cheftyp und so. Das hat mich dann nochmal auf die Idee gebracht.
Das fand ich von Hank auch wirklich nett.
Und Walter ist so, ach, das war doch nur, war doch nur so ein, ach, das hat doch nichts zu bedeuten, wenn ich das sage. Und der Hank war so, nee, macht ja nichts. Das war richtig gut. Mhm. Und ich glaube, spätestens an dem Zeitpunkt bereut es Walter, was er da gemacht hat.
Ja, klar. Das wollte er ja auf gar keinen Fall, dass das jetzt hier passiert. Aber von Hank fand ich das super sympathisch, weil er ja auch eigentlich kein Typ ist, der Walter auch mal lobt. Ganz im Gegenteil. Er hackt ja eigentlich immer auf ihm rum. Und dass das jetzt mal auch in so eine Richtung gegangen ist.
Ja, aber hier lobt er ihn ja nur. Er weiß es nicht, aber die Serienmacher lassen Hank Walter hier nur loben, um ihn bloßzustellen.
Ja, aber trotzdem, ich fand Hank sehr sympathisch in der Szene.
Er hat auch so ein sehr breites Grinsen, weil er meinte, er ist da was auf der Spur.
Mhm. We know Und das he. Ist ja nicht so.
ich finde, ganz ehrlich, Walter hätte auch einfach wegfahren können. Ich finde, er hätte sagen können, nein, mache ich nicht, tut mir leid, ich werde hier keine Straftat begehen. Mhm. Das wird für mich ein Problem und auch im Übrigen auch für dich, Hank, ja, wenn das rauskommt. Sorry, musst du jemand anders suchen. Nimm doch deinen neuen Freund, meinen Sohn mit.
Ja, genau.
Könnt ihr es zusammen machen.
Mhm. Naja, Hank hätte dort auch trotzdem hinhumpeln können. Da hätte man ja erst recht, wenn er dann so getan hätte, als wäre er hingefallen, wäre es ja noch
ja,
viel
aber das
unauffälliger
hätte ja sehr viel,
gewesen.
Meinst du, dass das so unauffällig gewesen wäre, wenn ein Mann auf Krücken auf dem Parkplatz hinfällt? Gut, da war natürlich sonst auch keiner.
Nee, eben. Ja. Mike halt, ne?
Ja. Aber was für ein Riesenpeilsender, ne? 2008 waren, heute wäre es ein AirTag.
Ja. Aber das iPhone würde dich darauf hinweisen, dass ein fremder AirTag dich verfolgt.
Meinst du, dass Gus ein iPhone hat heute? Wenn er noch lebt?
Safe, natürlich.
Er lebt nicht mehr, bin ich mir sicher.
Oder ein BlackBerry, weil die doch abhörsicher sind.
Das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr.
Fand ich so cool, wollte ich immer haben. Weil ich den Look einfach mochte. Und weil ich natürlich nicht abgehört werden möchte, ist klar.
Und BlackBerry ist auch ein cooler Name.
Ja.
Apple?
Muss man das nach irgendwas zu essen benennen?
Ja.
Hat man dann Erfolg?
Ist im Smartphone-Bereich tatsächlich Pflicht.
Ja. Dann machen wir auch eine Smartphone-Marke jetzt Lollipop. Also ich fand auf jeden Fall, Walter war sehr, er hat sofort super angespannt reagiert. Und ich fand, das war ja der Situation eigentlich nicht gerecht.
Nee, war es nicht. Aber am Anfang, so wie die Szene eingeleitet wurde und so wie Hank seine Wortwahl gewählt hat, hätte man meinen können, dass er irgendwas weiß über Walter. Also es wird so ein bisschen damit gespielt, auch wenn das so ein bisschen aus dem Nichts käme. Aber ich glaube, dass Walter am Anfang nicht so richtig wusste, was ihn hier jetzt erwartet, hat nochmal zusätzlich dazu beigetragen, dass er wirklich sehr nervös war.
Sowas merke ich natürlich nicht mehr, weil ich ja weiß, ob Hank Walter schon verdächtigt oder nicht. Ja, deswegen,
das würde mich
also,
jetzt
als
wundern,
jetzt
wenn Hank
hat,
Walter schon verdächtigt.
Ja, aber ja.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vielleicht tut das schon. Er ist nämlich, und das habe ich wirklich in dieser, da sprechen wir später nochmal drüber, diese Szene mit Gus, dass er auch wirklich ein Pokerface hat, ne?
Hank?
Ja.
Ja.
Er grinst ja Gus an und sprechen wir gleich nochmal drüber.
Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, ich finde, man merkt in dieser Szene, dass er Walter halt wirklich null verdächtigt, weil er scheint ja wirklich jemand zu sein, der sehr, sehr aufmerksam ist, der Menschen gut lesen kann und der auch nicht general verdachtsmäßig Leute nicht unter Verdacht stellt, sondern jeder ist für ihn scheinbar ein möglicher Täter, nur Walter nicht. Denn wenn er ihn auch so betrachten würde, wie er ermittelt, würde er doch hier in der Autoszene schon mal stutzig werden. Warum sollte Walter sofort sau angespannt sein, wenn sie auf dem Parkplatz von Poyos Hermanos fahren?
Ich weiß nicht, ob Hank dafür so einen Sensor hat.
Nee, glaub nicht.
Weil er ist ja nun wirklich zwischenmenschlich eher so Holter die Polter. Rumpel die Dumpel.
Ja.
Also da, das glaube ich gar nicht, dass er das unbedingt. Wenn er jetzt auch noch Kriminalpsychologe wäre oder so, dann wird es, glaube ich, vielleicht eng werden für Hank.
Mhm.
Nee, für Walter. Für Hank wird es auch noch eng.
Okay. Wir werden sehen.
Mehr in meinen Vorhersagen.
Ja, ich bin gespannt.
Walter bekommt Panik, rennt ins Labor und stellt sich vor die Kamera. Er will verhindern, dass Gus nun auf Hank losgeht.
Und auf ihn.
Und auf ihn. Walters Ansatz, dieses Problem zu lösen, ist, Gus aus dem Weg zu räumen. Also das hat er ja schon vorher geplant, aber jetzt will er noch mal ein bisschen Nachdruck machen. Er fragt bei Jesse nach, wie der Stand der Dinge ist. Doch dieser ist nicht überzeugt von Walters Plänen. Als Jesse auf dem Klo ist, bekommt er eine SMS, die Walter heimlich liest. In dieser heißt es, das Meeting sei abgesagt. Der Boss ist beschäftigt. Als Walter Jesse nach der SMS fragt und nachhakt, ob es was Wichtiges sei, verneint dieser. Ich habe die Szene so interpretiert, dass Walter jetzt auf sich allein gestellt ist. Weil nun auch Jesse, der ihm gegenüber ja eigentlich offenbar loyal war, wie wir in der Folge davor gesehen haben, jetzt nicht so heiß darauf scheint, Walters Plänen zu folgen. Weil sonst hätte er ihm einfach gesagt, ja, eigentlich wäre hier heute noch ein Treffen angesagt gewesen, aber...
Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube schon, dass Jesse nicht illoyal Walter gegenüber ist, sondern er einfach wirklich nicht noch einen Mord begehen möchte, weil er ja merkt, wie sehr ihn das aus der Bahn wirft, dass er Gail umgebracht hat. Walter sagt das ja hier auch nochmal, du hast ja auch Gail umgebracht, und Jesse guckt so richtig, sag es einfach nicht.
Also es ist Verdrängung weiterhin.
Ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass das jetzt bedeutet, Jesse ist loyal Gus und Mike gegenüber und Walter nicht mehr, sondern er möchte eigentlich einfach rausgehalten werden, glaube ich. Er möchte weder für das eine noch für das andere Team gerade arbeiten.
Und er sagt das Walter nicht, weil er keine Lust hat auf die elendige Diskussion mit dem alten Mann, der dann wieder in seinem Wohnzimmer steht mit Schuhen an und ihn anschreit.
Mhm. Aber Jesse hat auch Schuhe.
Wenn er doch ganz normal Rage spielen möchte.
Ganz normal, ja. Ja, ich würde schon sagen, weil er ja Walter auch gut genug kennt, so wie wir ja auch. Es wäre ja klar, dass er nicht locker lassen würde, sondern dass er dann, ja, Jesse, aber das geht nicht und du musst das jetzt machen, sonst bringt er uns um. Du hast ja auch Gail umgebracht, weißt du noch.
Warum sagt er das überhaupt?
Weil die ja über Hank sprechen und dass es ja wirklich schlecht wäre, wenn Hank den jetzt auf die Spur kommen würde. Denn, also wenn er Gus auf die Spur kommt, würde er ja sofort auch Walter und Jesse finden. Und das wäre ja schlecht, vor allem ja auch vor dem Hintergrund, dass Jesse ja auch Gail umgebracht hat.
Hm. Fand ich wieder unsensibel.
Ja, voll.
Lisa guckt sich kurz fragend um. Ja. What do you
Surprise.
Think?
Ja, das ist natürlich, wie er gerade mit Jesse umgeht, ist nicht cool. Also natürlich, Jesse hat das erst gesagt, dass er das machen wird. Und das ist ja für Walter vielleicht auch, also ich finde es jetzt erstmal nachvollziehbar, dass man dann sagt, oh Gott sei Dank, der setzt jetzt den Plan um. Jesse hat ja auch offensichtlich eine sehr viel bessere Chance, an Gus ranzukommen als Walter. Aber mittlerweile könnte man ja merken, dass er das halt einfach nicht machen möchte.
Ja.
Und sich mal was Neues überlegen.
Ja, also ich glaube, dass er hier noch sehr viel verdrängt und sich damit nicht beschäftigen möchte und sich sagt, oh, keine Ahnung, wird sich schon irgendwie erledigen, das Thema.
Ja.
Und vielleicht fühlt er sich auch gerade gar nicht so unwohl in der Rolle, die er gerade mit Mike hat.
Ja, glaube ich auch.
Also, dass er mal froh ist irgendwie, dass mal irgendwas funktioniert.
Ja.
Und er eine gewisse Anerkennung erfährt, auch wenn er natürlich in sich weiß, dass er eigentlich schon in Gefahr ist. Und er sagt ja auch, ganz ehrlich, weil Walters Forderung, nach einem Treffen mit Gus zu fragen, ist natürlich Blödsinn.
Ja.
Und ich glaube, dass Jesse das hier richtig einstuft, indem er sagt, weißt du was, wenn er ein Problem mit mir hat, dann legt er mich einfach um.
Mhm.
Der wird nicht sich mit mir treffen. Warum sollte sich Gus mit mir treffen?
Ja.
Und apropos Gus, der hat jetzt, glaube ich, in unseren Zusammenfassungen zum ersten Mal ein eigenes Kapitel, oder?
Mhm, glaube ich auch, ja.
Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal über Gus so viel jetzt geredet haben, wie wir jetzt geredet haben werden.
Schön. Futur 2.
Also, Gus ist bei der DEA vorgeladen. Man fragt ihn, wieso seine Fingerabdrücke am Tatort bei Gail waren. Gus erzählt, dass Gail einer seiner Stipendiaten war. Jahrelang hätten sie sich nicht mehr gesehen, bis Gail Gus zum Essen nach Hause einlud. Gail wollte ihm eine Investitionsmöglichkeit vorschlagen, die Gus ablehnte. Für den Tatzeitpunkt hatte er ein Alibi. Also er war auf irgendeiner Spendenveranstaltung natürlich.
Klar. Da war er bestimmt auch wirklich.
Ja, er war es ja auch nicht.
Ja. Der Mann, ne? So großzügig.
Als die Fragerunde eigentlich beendet ist, will Hank von Gus wissen, ob Gus Fring sein richtiger Name sei. Es gäbe keine Aufzeichnung über ihn in Chile. Gus meint, das Pinochet-Regime sei nicht besonders akribisch in der Dokumentation persönlicher Daten gewesen. Die DEA-Agenten glauben Gus die Geschichte.
Hank nicht.
Und Hank nicht.
Und das finde ich weird, weil also in der Situation, als er da saß, ne, habe ich ja wirklich gedacht, ja, Gus, jetzt erklär das mal. Und er hat es so perfekt erklärt.
Mhm.
Und er hat ja richtig auch noch so ein bisschen Gefühl reingebracht, aber nicht zu viele Details, dass er sich nicht irgendwie verstricken konnte oder wie auch immer. Das hatte richtig Hand und Fuß und das war wirklich richtig nachvollziehbar. Dann hat er noch ein Alibi. Auch das mit dem Namen ist ja gut erklärt. Und dass Hank dann sagt, ja, hört sich natürlich gut an. Aber wenn er so ein Freund der DEA ist, warum hat er denn dann, als Gale ermordet wurde und er davon erfahren hat, nicht bei einem von euch angerufen? Das ist doch komisch. Da habe ich so gedacht, also in dem Gespräch kam ja raus, dass Gustavo nichts davon wusste angeblich, dass das auch mit Drogen zu tun hatte. Mhm. Warum sollte er also bei der DEA, die ja nur Drogenfahnder sind, da anrufen und sagen, Leute, ich war übrigens gerade noch bei Gale vor einer Woche.
Ich finde die Nachfrage irgendwie nachvollziehbar, weil Gale sich ja als, Gus sich ja so als Polizei-DEA-Freund inszeniert. Er scheint da irgendwie viel zu spenden und kennt die auch alle und taucht da auch oft auf. Und einer seiner ehemaligen Stipendiaten wird da abgeknallt, aufgefunden. Und er hat ja diesen Draht zur DEA. Wobei, du hast recht, er würde sich eher bei der Polizei melden. Aber, ja. aber das meint Hank doch sicherlich mit, oder? Dass er sich gar nicht bei irgendeinem Kommissariat gemeldet hat. Er hat
gesagt, Freund der DEA, richtig. Und da habe ich gedacht, weiß ich nicht. Also bei Tim, der ja, glaube ich, von der Polizei ist und nicht von der DEA,
ja.
Da hätte man sich vielleicht
genau
melden können.
Sich spezifisch bei der DEA zu melden, finde ich auch komisch. Aber ich habe seine Aussage jetzt so interpretiert, dass er sich generell nicht mal irgendwie bei der Behörde meldet.
Ja.
Weil das wäre schon eine Frage, die man vielleicht stellen könnte, als jemand, der da Beziehungen hinten hat und dann auch noch persönlich betroffen ist.
Aber Gus ist natürlich auch ein vielbeschäftigter Geschäftsmann. Ja. So weiß ich jetzt nicht. Und was hätte er da jetzt auch groß erzählen sollen, außer ihr werdet meine Fingerabdrücke finden. Und da hätte man dann auch wiederum sagen können, warum macht er sich darüber Gedanken?
Proaktiv. Also proaktiv werden. Ist immer mein Ratschlag im Umgang mit der Polizei. Wenn die dich anhalten, sofort losreden.
Sofort losreden. Ja.
2003 habe ich in der Grundschule Alina eine Banane geklaut und dann nicht mehr aufhören zu reden.
Ja.
Lassen sie dich weiterfahren. ich möchte ganz kurz anmerken, am Ende dieser Szene kommt es, eigentlich erfüllt sich hier eine meiner Prophezeiungen, nur ein bisschen verdreht.
Prophezeiung?
Ja, ich nenne sie Prophezeiung. dieser Podcast hatte schon was Göttliches am Anfang und wir ziehen das jetzt hier so durch.
Ja, gut.
Also meine Prophezeiung sagte, dass die DEA in der Wäscherei vorfährt von Gus und ihm Fragen stellt zu irgendwas, was auf ihn zurückführt. Das ist ja quasi jetzt passiert. Und dann wird er sagen, meine Herren. Und genau das hat er getan hier in der Folge.
Stimmt, als er aufgestanden ist, ne?
Ja, er ist aufgestanden, gesagt, meine Herren.
Mhm.
Und dann hat er noch so arschkriecherisch
allen die Hand gegeben, außer Gumi. Das fand ich auch.
Hat er nicht?
Mm-mm.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Gumi war sowieso auch wieder so da ab vom Schuss, so weit hinten. Und ich fand es auch ein bisschen überschauspielert. Das war ein bisschen wie im Theater, wie er da saß, so richtig nach vorne gelehnt. Mache ich jetzt nicht, damit man mich noch hört. Richtig nach vorne gelehnt und richtig doll immer so genickt. Und das war so richtig, Herr Schauspieler von Gumi, Sie sind hier nicht im Theater, sondern in einer Serie. Bitte übertreiben Sie nicht so.
Aber würdest du nochmal zurück zu meiner Prophezeiung, Luisa? Würdest du nicht sagen, dass ich hier einen Punkt bekomme? Weil ich lag ja jetzt quasi damit falsch mit dem Ort. Man ist jetzt nicht zu Gast gekommen, sondern hat Gast zu sich eingeladen. Aber man ist ja suspicious. Er ist aufgefallen irgendwo und man verdächtigt ihn. Und er sagt, ich habe sogar gesagt, er sagt meine Herren. Also Luisa.
Du kriegst ihn.
Ich krieg einen Punkt. Ja. Eckhart Faust. Referenz aus 1900. Wann hat der Wimbledon gewonnen? 96? I don't know.
Weiß ich auch nicht. Bin nicht so into Sports.
Ja, aber ich fand die Szene sehr cool. Hat mir gut gefallen.
Ich fand es auch gut, dass man alle von vorne gesehen hat und Hank von hinten. Denn man hat ja richtig, während Gus geredet hat, gemerkt, okay, er kommt aus der Nummer raus, alle glauben ihm, alle sind so, ah ja, Mr. Fring, Sie sind hier der Beste. Und dann haben wir ja später erst Hank gesehen und erfahren, er hat ihm das nicht abgekauft. Weil man hätte ja in der Situation eigentlich jetzt gedacht, okay, er ist davongekommen, er konnte es mega gut erklären. Und dass wir Hank nicht von vorne gesehen haben, während Gus verhört wurde, fand ich gut gemacht, weil sonst hätten wir ja schon die ganze Zeit, also Hank hätte natürlich spielen müssen, dass er doch ein bisschen skeptisch ist. Und so konnten wir jetzt erstmal denken, ja.
Ja, aber weiß ich nicht, ob er das spielen muss, weil das war das, was ich ja vorhin gesagt habe und was ich nochmal ansprechen wollte, dass Hank wirklich ein gutes Pokerface hat. Weil er auch am Ende dieses Verhörs ist er so, ja, passt. Nein, freundlich. Keine Fragen mehr. Grinst ihn an. Danke, dass Sie gekommen sind.
Ja.
Und man, obwohl er ja skeptisch ist und ihm nicht glaubt, sieht man es ihm null an im Gesicht.
Aber ich fand es so besser gemacht.
Es war gut, auf jeden Fall gut gemacht, ja.
Ja.
Was die DEA und was Hank hier nicht angesprochen haben, ist ja diese Nummer mit diesem Gerät, was aus Hannover kommt.
Mhm.
Ich glaube, es wäre ein bisschen zu spezifisch gewesen zu fragen im Gespräch. Und vielleicht, ich hätte gedacht, das wäre eher noch so ein Ass im Ärmel, was man hat und sagt, wir kommen morgen mal bei Ihnen vorbei, zeigen Sie uns mal das Gerät. Weil das muss ja dann, wie bei so einer Steuerprüfung, es muss ja dann irgendwo in seinem McDonald's da verbaut sein.
Mhm.
Und da muss er sich schnell was einfallen lassen.
Ja.
Aber das kommt ja gar nicht mehr zur Sprache.
Das stimmt.
Aber vielleicht ist das ein Indiz, was einfach auch nicht stark genug ist. Aber es ist ein Indiz. Bisschen schade, dass die DEA ihn so einfach davon kommen lassen möchte, oder?
Ja, finde ich auch.
Aber gut, es braucht es natürlich für den Spannungsbogen. Wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn sie ihn direkt einbuchten.
Ja.
Als, was mir noch aufgefallen ist, als Gus da sitzt, bevor er hereingebeten wird, schaut er auf ein Fahndungsbild. Und da sieht er eine Phantomzeichnung von Victor, oder?
Ja.
Den er selbst umgebracht hat.
Ja.
Und ich meine, dass Gus ein bisschen, dass eine leichte Anspannung in ihm zu sehen war, als er das Fahndungsbild erkennt.
Da und auch später nochmal, als er dann im Fahrstuhl ist, tippt er so nervös mit den Fingern gegeneinander.
Ich habe überlegt, ob das Tippen nichts mit Nervosität zu tun hat, sondern ob er die Stockwerke zählt beim Runterfahren mit dem Fahrstuhl. Aber ist ja Blödsinn, weil er sieht ja, in welchem Stockwerk er war.
Ja.
Ja, das war, ich habe erst gedacht, okay, er zählt jetzt die Stockwerke, um dann eine Bombe dahin zu schicken. Ja, aber es war.
Bombe wäre nochmal cool.
Aber es ist irgendwie schön, weil er ja eigentlich, er steht immer gerade und wirkt wie so ein Roboter.
Mhm.
Und sein Ventil, um Nervosität abzulassen, ist wie er, wenn er einfach mit seinem Daumen auf seinen Mittelfinger tippt oder auf seinen Zeigefinger. Ich weiß nicht mehr.
Sein Mittelfinger. Ja.
Und das ist ja so eine ganz kleine Geste.
Ja.
Und für ihn bedeutet das schon, das ist Stress.
Mhm. Stimmt. Er hat sich so im Griff. Auch als er da auf die DEA gewartet hat oder auf Hank und so gewartet hat und da im Vorraum saß, er saß auf so einer richtig ungemütlichen Holzbank, auf der ich gesessen hätte wie der letzte Shrimp, weil das ganz ungemütlich ist. Und er saß ja also
wie eine Eins.
Wirklich.
Aber wir kommen ja gleich noch in eine Zeit, in der Gus sich nicht so unter Kontrolle hatte.
Das stimmt.
Aber vorher gab es noch eine Szene, in der er einen Anruf von Mike bekommt. Der versichert ihm, die DEA habe nichts gegen ihn in der Hand und es sei auch nur Hank, der illegale Ermittlungen anstellt. Auch zu Gus' Vergangenheit in Chile versichert ihm Hank, sei nichts, versichert ihm, Mike sei nichts zu finden.
Ja.
Mike sieht jedoch Konfliktpotenzial in dem Szenario, in dem die DEA beobachtet, wie das Kartell einen von Gus' Lastern überfällt. Warum guckst du so kritisch?
Ich glaube, da habe ich gerade irgendwas geschrieben, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Mike das gesagt hat.
Naja,
haben die das beobachtet?
Nein, aber Mike sagt, es könnte, also es besteht eigentlich keine Gefahr mit Hank. Es kann aber gefährlich werden, wenn die DEA oder Hank jetzt spezifisch irgendwie dahinter kommt oder beobachtet, wie unsere Lastwagen von dem Kartell ausgeraubt werden, dann, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber dann haben wir hier irgendwie, dann brennt der Boden oder irgendwie. Dann steppt der Bär.
Dann steppt der. Ja.
Stimmt, genau, also das sieht er als potenzielle Gefahr.
Ist ja auch, man würde sich ja schon wundern, warum diese LKWs überfallen werden.
Ja, das wäre, glaube ich, wirklich einer zu viel. Und ich habe mich sowieso schon gefragt, ob die nicht schon, ach, da nicht schon irgendwie was rausgekommen ist.
Ja, gut, dass Mike das anspricht.
Ja, es ist ein cleverer. Aber der scheint ja irgendwie wirklich, der ist ja unglaublich präsent. Als Walter mit Hank da auf dem Parkplatz fährt, ist er sofort da.
Mhm.
Er so, nimmt sofort die Recherche auf. Also das ist nicht nur eine 40-Stunden-Woche, würde ich sagen.
Nee, der ist richtig emsig.
Ja, wissen Sie was, Mike? Ich finde, Sie sind richtig emsig, sagt Jesse dann mal in der nächsten Folge ja. zu ihm. Also das muss ich jetzt wirklich mal löben.
Ja.
Gus macht sich dann auf zu Hector.
Du hast, ja. Tio.
Ich musste kurz überlegen, wie heißt ja. denn Tio? Gus erzählt ihm von Hank und dem Ultimatum des Kartells. Es gibt dann eine Überblendung in Gus' Geschichte.
Und das finde ich mega, dass wir jetzt hier mehr über Gus erfahren.
Er sieht deutlich jünger aus.
Er hat die Haare schwarz gefärbt.
Ja, und nicht
und spricht Spanisch.
Meinst du, was macht ihn jünger? Barcelona?
Ich glaube, sobald du schwarz gefärbte Haare hast, kannst du Spanisch.
Das kann sein, das müssten wir mal überprüfen.
Ja.
Geschwärzt.
Ja,
stimmt. Also Gus und sein Geschäftspartner von Los Pais Hermanos sitzen am Pool des Kartellchefs Don Eladio.
Ja.
Hector tritt an den Pool und pinkelt dann in diesen hinein.
Ekelhaft.
Wirklich ein komischer Move.
Ja, wie ein Hund. Er hat erstmal Dominanz
Machen
gezeigt.
Hunde das?
Hunde pinkeln.
Um Dominanz zu zeigen. Oder einfach, weil sie aufs Klo müssen.
Warum? Beides. Ich glaube schon. Die schnüffeln ja und pinkeln dann dahin, wo jemand anderes schon mal hingepinkelt hat.
Mhm.
Und
meinst du, das war jetzt hier so ein Ding?
Das war Dominanzgehabe. Safe, auch eklig. Und dann geht er ja zu den beiden und sagt, na, euch beiden hat es wohl gefallen, was ihr gesehen habt. Nur weil das zwei Männer sind, die zusammen Business machen, heißt das ja nicht, dass sie zusammen sind. Hector sieht auch eklig aus.
Ja, er sieht ein bisschen aus wie bei den Karl-May-Spielen, die Bösen.
Ja.
Oder? Genauso sehen bei den Karl-May-Spielen immer die Bösen aus. Mir ist noch aufgefallen, dass eine Szene in Zeitlupe geschnitten wurde. Warum auch immer, hat für mich nicht viel Sinn ergeben. Nämlich als Hector aus der Finca tritt, dann gibt es einen Shot auf Gus, wo er so guckt. Und der ist in Zeitlupe geschnitten. Also man sieht das nicht so doll, weil ich habe mich schon überlegt, vielleicht ist das auch gar kein Stilmittel in diesem Fall und soll uns nicht irgendwas sagen, sondern vielleicht ist ihnen hier nur das Material irgendwie ausgegangen und sie mussten es ein bisschen strecken und dann haben sie es halt irgendwie in 50% abgespielt. Aber es wäre eigentlich für so eine Produktion eher ungewöhnlich, sage ich mal. Ja. Wenn man sieht es schon, dass es in so einer plötzlich irgendwie mit 5 Frames die Sekunde läuft und nicht mehr flüssig. Obwohl es war nicht so mega aufdringlich. Aber ich habe das gesehen und gedacht,
What's going on?
Und gab es aber nicht noch mehr Zeitlupeaufnahmen am Ende, wo sie da weiter auf dem Boden liegen?
Ja.
Okay, ja, dann kommt das nämlich wieder. Dann beziehen sich vielleicht diese Zeitlupenaufnahmen auf die Aufnahmen im Jetzt mit Hector. Weil da ist ja diese Verknüpfung Gus-Hector und diese Rivalität. Und Gus zieht ihn ja am Ende auch so ein bisschen damit auf, dass er so wehrlos ist. Und vielleicht waren diese Szene, wo er auf Hector blickt, wie er aus der Finca kommt, und diese Szene, wo er am Ende am Boden liegt, diese beiden einprägsamen Erfahrungen, die eben jetzt dafür sorgen, dass er sich wie ein kleines diabolisches Kind freut, wenn er Hector besucht und ihn bloßstellen kann.
Wir werden ja gleich noch erfahren, was Hector auch so gemacht hat. Und dann können wir darüber vielleicht noch mal mehr sagen, warum Gus sich so freut und Hector so aufzieht. Ich habe immer gedacht, jedes Mal, wenn Don Eladio eine Rolle spielt, denke ich immer erst, heißt der Eis? Und dann fällt mir ein, Eladio ist nicht Eis, sondern Elado ist Eis.
Stimmt, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es irgendeine Speise so ähnlich klingt. Also Don Eladio begrüßt die beiden zunächst fast gönnerhaft. Dann kommt er zur Sache, er weiß, dass in ihrem Restaurant mehr als Hähnchen verkauft werden. Er fragt, was verkauft ihr und was verkauft ihr noch so? Und dann sagt Maximilian, der Typ mit der Lederjacke, ja, irgendwie Bohnen und Reis. Also ich habe es am Anfang nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. So wie ich es verstanden habe, haben die beiden Drogen-Samples in das Essen gemischt. Dann sind die Mitarbeiter von Don Eladio high geworden, aber so high, wie sie es nie waren. Also sie haben sich extrem, also sie hatten ein highes High und damit haben sie die Aufmerksamkeit von Don Eladio bekommen und überhaupt erst möglich gemacht, eingeladen zu werden, um dann darüber zu sprechen.
Ich hatte es eher so verstanden, dass sie Tüten ins Essen gepackt haben. Die haben das gefunden und haben es dann von sich aus ausprobiert. Denn sie mussten ja auch checken, was geht denn ab.
Ja, aber der Don Eladio war ja so sauer irgendwie, weil er mit der Art und Weise nicht einverstanden war, wie die beiden das gemacht haben.
Ja, weil sie einfach Drogen verkaufen in seinem Gebiet. Ich glaube, darum geht's.
Okay, weil ich hatte wirklich verstanden, dass sie gezielt die Burger oder die Pommes von den Kartellleuten damit versehen haben.
Haben sie, glaube ich, auch, aber nicht ins Essen gemischt, dass sie einfach high wurden, sondern da die Tüten reingepackt, damit die wissen, hier gibt's was, was kein Kokain ist oder irgendwas, sondern...
Ja. Also es geht Gas und seinem Hermano darum, Drogen zu verkaufen an das Kartell.
Ja.
Und also Max erklärt selbstbewusst, wie viel reiner ihr Meth ist, warum es stärker wirkt als das übliche Biker-Krank, wie Don Eladio sagt. Und dass es im Gegensatz zu Kokain vollständig künstlich hergestellt werden, also es unabhängig von Kolumbien ist. Max argumentiert wirtschaftlich mehr Kontrolle, mehr Gewinn und weniger Abhängigkeit. Als Eladio fragt, warum er überhaupt mit Gas verhandeln sollte, wenn Max doch der Koch sei, kippt die Stimmung. Max verteidigt Gas leidenschaftlich, nennt ihn loyal und genial. Also es sieht erst so aus, als würde sich das Kartell gegen Gas richten.
Ja.
Dann wird Max allerdings von Hector erschossen. Gas wird verschont mit der Begründung, man wisse, wer er ist. Zurück im Altersheim verlangt Gas hämisch von Hector, ihn anzuschauen.
Was Hector nicht tut.
Weil er es nicht kann, oder?
Doch, er kann sein. Doch.
Okay, habe ich vielleicht auch falsch verstanden. Ich habe gedacht, er freut sich darüber, also er sagt dann ja am nächsten Mal vielleicht. So, weil nein. Er kann seinen Kopf nicht drehen, sondern irgendwie nur so hochgucken.
Da, aber er hätte ihn angucken können, weil er nur die Augen hätte bewegen müssen und das kann er. Aber er wollte es halt nicht. Ja, auf jeden Fall krasse Geschichte und ich finde, dass sie extrem gut argumentieren, die beiden. Und Don Eladio wäre ja auch dumm gewesen, das jetzt nicht anzunehmen. Ja. Also sich unabhängig zu machen von Kolumbien. Und Max hat ja auch gesagt, ja, Leute, ihr habt hier das ganze Risiko, aber die Kolumbianer kassieren den Großteil des Geldes. Wo ich jetzt auch sagen würde, naja, ich glaube, die Drogen in die oder nach Mexiko zu bringen, ist jetzt auch nicht unbedingt ungefährlich, aber well. Auf jeden Fall hat er gut argumentiert und ich weiß noch, ich war sehr überrascht. Also mir war natürlich klar, dass Gas nicht erschossen wird, schon offensichtlich, aber dass der dann erschossen wurde, hat mich schon gewundert.
Ja, mich auch. Und ich habe es auch immer noch nicht verstanden, warum. Für mich ergibt es keinen Sinn.
Auch Dominanzgehabe.
Aber wirklich? Nur deswegen erschießt man Menschen? Vor allem, das sind doch Leute, die haben dir gerade ein Business angeboten, mit dem du viel Geld verdienen kannst. Und das ist ja auch jetzt total risikobehaftet, den einen von den beiden einfach umzulegen, wo du doch gar nicht weißt, wie die beiden jetzt irgendwie... Also kann ja sein, dass er damit jetzt einfach das Geschäft platt gemacht hat.
Ja, aber Eladio ist ja komplett beleidigt, dass sie einfach hinter seinem Rücken, wie er weiterhin unterstellt, Drogen verkauft haben. Er nimmt denen das ja nicht ab, dass das nur Proben waren, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Was ich aber schon richtig... Also ich fand das eine gute Strategie und ich finde das auch super realistisch, ehrlich gesagt. Weil wie willst du sonst an so einen Typen rankommen, wenn du mit dem arbeiten willst? Das ist ja eigentlich schon schlau gemacht. Aber ich glaube, er will einfach nur markieren, Leute, ihr habt mich hier nicht respektiert. Und deswegen müsst ihr eigentlich sterben. Weil er doch locker, guck mal, wie der rüberkommt. Der traut sich das locker auch selber zu. Der braucht den Koch dann nicht.
Ja, und er sagt ja am Ende auch, wir wissen schon, wer du bist. Und das zeigt uns ja, okay, die haben schon Hintergrundwissen zu der Arbeit der beiden. Also vielleicht...
Was glaubst du denn, wer er ist? Wer Gas ist? Was war er zu dem Zeitpunkt?
Tja, vielleicht war er Teil dieses Regimes.
Das ist nämlich die gängige Frage. Also wir können darüber jetzt auch spekulieren, denn man wird es nicht erfahren, was Eladio damit genau meinte. Das ist einfach Spekulation. Und die allermeisten gehen davon aus, dass Gustavo in irgendeiner Form Teil des Pinochet-Regimes
Berater war. Oder irgendwie ein...
Oder Geheimdienst.
Ja.
Und dass er deswegen halt verschont wird.
Und das wird nicht geklärt in der Serie. Das finde ich ja komisch, weil das ist eigentlich...
Geht ja um Walter.
Ja. Leider.
Ja.
Aber das wäre jetzt auch mein Gas. Guess gewesen. Verdammt, es geht nicht auf. Es wäre auch mein Guess gewesen, dass Gas Teil des Regimes gewesen ist. Aber gut. Und er ist ja dann über erst nach Mexiko eingereist und dann in die USA. Und erst ab Mexiko gibt es von ihm Spuren. Das ist ja das, was Hank rausgefunden hat.
Ja.
Ja, ich fand, das war ein schöner Rückblick. Ich hatte ja letzte Folge oder sogar auch schon in der Folge über Walter gesagt, dass ich es grundsätzlich immer schön finde, wenn ein bisschen mehr Hintergrundinformation aufgebaut wird, wenn es eine tiefere Geschichte gibt. Und Gus scheint ja jetzt eine größer werdende Rolle zu spielen. Und das finde ich immer gut, wenn man dann so ein bisschen, einfach um die Figur ein bisschen besser zu verstehen und die Motivation, die Ziele, was ihn so antreibt.
Also scheinbar hegt er ja einen Racheplan gegen Hector.
Ja.
Und ich finde das schön zu sehen, dass das hier so eine geplante Rache ist. Eine gut durchdachte, langwierige, aber trotzdem sehr effiziente oder gerade deswegen sehr effiziente Rache, die er da ausübt. Und er macht Hector ja wirklich richtig fertig. Und die Salamanca-Familie, also wir kennen Hector, wir kennen, wie hieß denn der nochmal, Tuco und die beiden Cousins. Und die waren ja alle, also von Hector wussten wir es bis jetzt ja noch nicht, jetzt wissen wir es auch. Was sind das für ekelhafte Typen?
Ja.
Also da ist ja einer ekliger als der andere und eigentlich Hector noch der Schlimmste, finde ich. Und ich finde es so nachvollziehbar, also man würde ja eigentlich denken, das ist ja grausam, einen alten Mann, der auch noch schwer behindert ist, so, oder ich muss es anders sagen, einen alten Mann, der ja auch noch schwer beeinträchtigt ist, so zu quälen. So, warum macht er das? Und wir sehen jetzt, warum er das macht. Und ich finde es nachvollziehbar.
Ja, also, es ist halt Sangre con Sangre.
Genau. Und das scheint ja etwas zu sein, womit Hector auf jeden Fall angefangen hat. Und
er könnte ihn ja auch einfach umbringen. Aber so ist es ja noch fieser.
So ist es viel fieser, ja. Und da sehen wir auch noch mal, was Gustavo für ein Typ ist und dass Walter auch nicht zu Unrecht Angst vor ihm hat. Der ist jemand, der wirklich nicht zu unterschätzen ist.
Ja gut, das wissen wir. Wissen wir inzwischen schon noch.
Aber jetzt wissen wir es noch mal besser.
Ja, ansonsten war noch ein bisschen was los. Nicht viel. Über eine Szene haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gab noch ein Abendessen zwischen Familie White und Familie Schrader. Es war aber eher so ein, deswegen habe ich es jetzt nicht explizit aufgeschrieben, so ein Geplänkel irgendwie. Mhm. Jeder erzählt so ein bisschen, was er so gemacht hat. Und Hank erzählt nicht, was er gemacht hat, was er sonst tut.
Mhm. Er hält es geheim.
Was Marie, ich glaube, ein bisschen wahnsinnig macht. Ja. Weil sie schon gerne möchte, dass sie am Laufenden gehalten wird. Mhm. Auf dem Laufenden gehalten wird. Und Walter erzählt, dass er noch in Remission ist.
Genau.
Und er erzählt das so beiläufig.
Walter Jr. muss ihn erst fragen.
Er muss ihn erst fragen. Das fand ich ein bisschen. Es passt irgendwie zu Walter, dass er das gar nicht erzählt, weil er seinen Krebs nicht zum Thema machen möchte.
Er ist die Danger. So, was will sein Krebs jetzt noch?
Ja.
Der kann ihm auch nichts.
Aber es war so beiläufig, dass ich kurz überlegt habe, ob Walter da die Wahrheit spricht oder ob das vielleicht gar nicht stimmt.
Einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Danke, Luisa, für diesen Beitrag. Aber ich habe es dann am Ende nicht weiter hinterfragt. Aber ich möchte den Gedanken zumindest mal droppen, dass ich es nicht abwegig fände, wenn das nicht stimmt mit der Remission. Es wird ja auch nicht gezeigt, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Gut.
Wir
hätten die Bilder auch nicht gut interpretieren können, glaube ich.
Weiß ich nicht, so ein Brustkorb, wo so ein Tumor drauf ist.
Jesper, wir haben auch gedacht, er hätte einen riesigen Tumor, obwohl das nur ein Schwamm von der Chemotherapie war.
Daran erinnere ich mich nicht mehr.
In der einen Folge, als Walter sich sicher war, jetzt stirbt er. Und da hat er Blut gehustet, als er den Wolf gerissen hat.
Ach so, stimmt. Daran erinnere ich mich.
Ja.
Ja.
Ja, ich finde hier viel interessanter, dass Hank wirklich jetzt nicht mit der ganzen Familie darüber redet, was er da gerade großem auf der Spur ist. Aber Walter erzählt er es dann.
Und ja, jetzt wollte ich gerade sagen, weil du ja vorhin gesagt hast, naja, vielleicht ist Hank ja Walter schon auf der Spur. Das wäre nämlich ein Hinweis darauf, dass er das dann nicht mehr erzählt, aber dann würde er ja mit ihm nicht.
Ja.
Wobei das natürlich auch ein Test sein könnte.
Ich glaube, er erzählt es nicht, weil Marie und Skyler heftige Klatschmäuler sind.
Das jetzt ein bisschen zu heikel wird.
Ja. Und weil Gustavo halt auch so ein Typ ist, der überall gut vernetzt ist, der beliebt ist und so. Und der sollte er jetzt wirklich nicht erfahren.
Ja. Ach ja, stimmt, die kennen den ja auch, ne?
Genau.
Das geht dann tatsächlich zu weit.
Ja.
Wir sehen auch noch, wie Skylar Geld einvakuumiert in so Beutel mit Klamotten zusammen. Mhm. So nebenbei. Ist jetzt, glaube ich, nicht weiter wichtig für die Folge und es wirkt auch eher so ein bisschen wie so Füllermaterial.
Vielleicht wird es noch wichtig.
Es liegt unterm Haus. Sprechen. Also wir wissen jetzt, das liegt unterm Haus.
Ja. Und wir wissen auch, Skylar ist nicht so schlau, wie wir sie die ganze Zeit eingeschätzt haben, denn sie vakuumiert das ganze Geld ein und will das dann wieder auf die Kleiderstange hängen. Und natürlich hält die das nicht, wenn da hunderttausende Euros mit drin sind.
Hätte mich auch
Meine
genervt.
Güte. Ja.
Hätte mich dann auch genervt.
War aber auch eine dumme Idee. Blöde Kuh.
Dann sehen wir noch, wie Saul wöchentlich einen Scheck an Andrea liefert. Mhm. Diese erkundigt sich dann nach Jesse. Jesse verlässt Sauls Auto, nachdem dieser ihn fragt, warum er den Check nicht selbst abliefert.
Genau, Jesse hat im Auto gewartet, während Saul den Check abgeliefert hat. Und Saul macht ja noch richtig Smalltalk und albert mit Brock rum und so. Und dann turns out, Jesse saß die ganze Zeit im Auto, aber er hält sich halt fern.
Ist aber nett von ihm.
Dass er sich fernhält?
Nee, dass er das macht. Also, dass er Andrea weiter mit Geld versorgt.
Ja, er ist natürlich irgendwie auch schuld daran, dass, mir fällt der Name jetzt gar nicht ein, dass der Bruder von Andrea getötet wurde.
Meinst du,
dass er gesagt hat, nicht mehr mit Kindern?
Das macht er wegen seiner Schuldgefühle?
Ja.
Das könnte sein. Aber ich meine, er hat mehr als genug Geld.
Und er mag, glaube ich, Andrea auch.
Ja, eben. Also.
Ja. Und jetzt ermöglicht er denen ein besseres Leben, weil er eigentlich daran schuld ist, dass Volker, ich weiß nicht, da hat er irgendeinen alten Namen.
Volker?
Wie hieß denn der Bruder noch?
Der ist ja nicht Volker. Volkmar?
Ja, das wiederum kann sein.
Thomas?
Ja, Thomas.
Irgend so einen alten Namen. Volker. Thomas.
Thomas. Das Thomas gestorben. Volk. Jetzt war aber gut, dass du noch drauf gekommen bist. Wenn ich jetzt den Podcast gehört hätte, mich das richtig genervt, wenn wir nicht mehr drauf gekommen wären.
Aber jetzt wollte ich noch über irgendeine andere Szene sprechen, die ich jetzt vergessen habe. Ich habe doch irgendwas noch nicht erwähnt.
Weiß ich nicht. Wolltest du noch über Jule sprechen, wie der vorm Haus wartet? Der ist so witzig.
Nee, ich glaube,
wir haben über alles gesprochen.
Dann bleibt noch meine Vorhersage. Ich glaube.
Was macht Ted?
Ted taucht jetzt nicht mehr auf.
Okay.
Doch, der taucht noch auf. Aber nicht jetzt.
Okay.
Ich glaube, dass Hank jetzt leider Probleme bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass Hank.
Tödlicher Natur?
Nein. Aber Hank wird natürlich weiter ermitteln. Und Gus wird es irgendwie so hindrehen, dass dieser Peilsender auf Hank zurückfällt. Und das wäre ein Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass die DEA sagt, Hank, so nicht. Wir ermitteln da nicht. Das hat man gesagt. Das ging als PDF rum. Und Hank wird trotzdem weitermachen. Und ich kann mir vorstellen, dass Hank seinen Job verliert bei der DEA.
Ach, das habt ihr bei Slack geschrieben. Ja, dafür habe ich ja die Benachrichtigung ausgeschaltet.
Ja, habe ich ausgestaltet.
Das ist jetzt ja doof.
Ich habe mein iOS nicht geupdatet, deswegen ist Slack nicht.
Ja.
Ja, also ich glaube, dass Hank vielleicht sogar seinen Job bei der DA verlieren könnte deswegen und dass es so eine persönliche Vendetta wird dagegen, gegen Gus und dann auch gegen Hank, aber das gegen Walter. Aber das wäre fast schon wieder zu einfach irgendwie. Also so dieser Plot ist dann, das wäre so, so würde das in so Liam Neeson Film ablaufen.
Neeson, oder?
Neeson ist, glaube ich, ein anderer. Ja, hier dieser Taken.
Der auch bei Family Guy mal mitspielt und Peter verprügelt.
Ja, genau.
Der immer die gleiche Rolle spielt.
Genau, immer diese älterer Vater, Ex-Agent, muss seine Tochter aus Paris innerhalb von 96 Stunden befreien.
Genau der.
Und dann wird auch noch seine Frau bedroht.
Das ist wirklich immer das Gleiche. Aber
und dieser Plot würde so ein bisschen in solche Filme passen, leider. Deswegen,
plötzlich besetzen sie Hank auch um.
Ja.
Das ist jetzt plötzlich
ganz
Neeson.
Drahtig und
ja, er trainiert. Ja, okay, aber wir halten fest, du glaubst, es wird eher ohne die DEA jetzt weitergehen.
Vielleicht nicht sofort. Also ich glaube schon, dass Hank jetzt erstmal nicht in der nächsten Folge da rausfliegt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass weil Hank, der wird jetzt nicht einfach in der nächsten Folge sagen, ah ja, nee, stimmt. Da ist wohl nichts dran.
Ach nee, ah, okay, dann sorry, Gus.
Mich verguckt, dann ermittle ich doch mal da drüben bei den Jungs von Burger King weiter.
Ja, ganz viele Ratten. Ihr
seht nämlich auch ein bisschen sass aus,
ja.
Ronald McDonald.
Jetzt vermischst du aber viel.
Ja, das geht's doch da alles. Kommt doch alles daher. Ja, und dann haben wir noch den Helden der Folge. Luisa, möchtest du anfangen oder sollen wir es gleichzeitig
machen? Wir sagen es gleichzeitig.
Okay, 3, 2, 1, Gas. Tatsächlich.
Ja, jetzt war's toll. Letztes Mal hatten wir auch schon den gleichen, glaube ich, ne?
Ja, aber letzte Folge kam ja auch eigentlich nur einer in Frage.
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Aber ich weiß, dass es eine relativ eindeutige Wahl war.
Ja.
Also wir haben gerade nochmal geguckt, es war natürlich Hank, aufgrund seiner Ermittlungsarbeiten.
Ja.
Und toll, Luisa, dann haben wir heute wieder den gleichen Helden.
Ja, ich freue mich.
Also ich finde immer noch am beeindruckendsten, wie Gus diesem Druck standhält. Und sich nichts anmerken lässt.
Ja.
Fast nichts.
Also das Fingertippen ist noch im Rahmen.
Das ist noch im Rahmen, ja.
Ja. Dass wir gerade noch sagen.
Mh. Aber dass er sagt, ja klar, komme ich vorbei. Meine Herren, sagt er. Dass er so einen schnellen Alibi findet. Und
einfach perfekt ist auch.
Ja, fand ich cool.
Ja.
Gut gemacht.
Ich mochte auch, dass Max, Maximiliano, ich weiß nicht genau, dass der auf jeden Fall irgendwie auch von der Ausbildung her ist wie Walter und Gail.
Und Gail.
Ja.
Aber dieses Stipendiat, was von dem Gus redet bei dem Verhör, das heißt doch auch wie sein verstorbener Freund.
Genau, ja.
Das heißt, er bildet quasi sich Maximilians aus.
Ja, genau. Er produziert ihn nach.
Ja.
Und das, finde ich, macht ihn auch wieder sehr menschlich. Und das ist irgendwie schön, dass wir ein bisschen mehr jetzt über ihn wissen und dass er dem ja scheinbar so nachhängt und dass Los Pollos Hermanos auch so heißt, wegen diesen beiden Leuten, in welcher Beziehung sie auch immer zueinander standen. Wir wissen es nicht, wir wissen nur, sie sind keine Brüder. Aber
dunkles Fleisch und helles Fleisch.
Genau, hat ja Hector gesagt.
Ja. Habe ich beim ersten Mal gucken nicht verstanden. Ich habe gedacht, er redet über die Hühnchen.
Ich dachte auch, er redet über die Hühnchen. Aber später macht er es ja dann nochmal klar. Oder wenn man 2 Sekunden später macht er es ja ziemlich klar. Und das war so, ey, Hector, ne? Unsympath.
Ja.
Wen ich sehr sympathisch aber auch fand, war Bolsa. Den fand ich sympathisch in der Szene.
Bei Bolsa muss ich jetzt immer an seinen kleinen Tanzschritt denken, kurz bevor er erschossen wurde. Geht nochmal zurück, guckt euch das an, wenn ihr nicht wisst, worüber ich rede.
Mir hast du es ja zum Glück schon gesagt, bevor ich die Folge geguckt habe.
Ich spoilere halt gern.
Ja, einfach super. Ja, aber schön, Jesper, ich bin zufrieden damit.
Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, das hat Spaß gemacht.
Es hat wirklich Spaß gemacht heute, ja. Extra viel Spaß.
Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche oder übernächste, wie auch immer, wieder dabei seid.
Bis dahin, arrivederci. Break in.